Ein wunderschönes Stück ist das, finde ich, die Romanze in D-Dur von Johann Peter Salomon. Daniel Hope war das zusammen mit dem Zürcher Kammerorchester. Jetzt ist es 8:30.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Amrum, das Buch von Hark Bohm und Philipp Winkler, steht weiter auf dem Programm von Am Morgen vorgelesen. Torben Kessler liest den 6. von 14 Ausschnitten. Frühjahr 1945. Etwas zu essen besorgen, das ist oberstes Ziel von Nanning. Die Schule findet nicht mehr statt und seinen Job auf dem Acker von Tessa hat er verloren. Also geht er mit Sam Gangsters einen Seehund erlegen und mit seinem Freund Hermann auf Schollenfang. Da er bei seiner Tante Ena segeln gelernt hat, leiht er sich dafür Sam Gangsters Jolle, der schlafe tagsüber, behauptet Nanning. Sie geraten in schwere See und schaffen es mit Mühe und Not mit ihrer Beute zum Anleger. Dort wartet eine böse Überraschung. Sam Gangsters schläft nicht.
Sam Gangsters war die Wut in das durchfurchte Gesicht geschrieben. Sie war bereits von Weitem deutlich abzulesen. Nanning schoss sogar der Gedanke durch den Kopf, beizudrehen. Doch was dann? Nach Hamburg? Zurück aufs offene Meer? Nach Amerika? In die Südsee Robinson Crusoes Insel suchen? Sam Gangsters kannte die Welt. Wahrscheinlich war er in der Lage, sie zu finden, wohin auch immer sie flüchten würden. »Hast du nicht gesagt, er schläft?« Sam Gangsters borstiger weißer Schnauzer stach umso mehr heraus, als sein Kopf wutrot angelaufen war. Nanning dachte an einen wiederkehrenden Satz seines Vaters, wenn dieser sich über etwas ärgerte. »Da reißt mir doch die Hutschnur«, sagte er dann. »Na, wartet, dass ich euch den Arsch versohl!« Nanning vermied, aufzuschauen. Der Pier der Mole lag aufgrund der Ebbe nun ein gutes Stück über dem Boot und konzentrierte sich lieber darauf, so sanft er konnte, mit Sam Gangsters Jolle anzulegen. »Raus aus meinem Boot, ihr Lümmel!« Hermann warf Sam Gangsters das Tau zum Festmachen hinauf. Dann schickten sie sich an, die Schollen aus der Zinkwanne und von Deck in ihre Eimer zu verladen. Sam Gangsters beugte sich runter. Wie er sie anfuhr, regnete etwas Spucke auf die beiden nieder. »Die Schollen bleiben hier!« Schockiert blickte Nanning nun doch nach oben. Eine Scholle flutschte ihm dabei aus der Hand. Damit hatte er nicht gerechnet. Er konnte nicht glauben, dass Sam Gangsters so gemein sein konnte. »Zur Strafe!« Ganz langsam, so als könne auch er es noch nicht ganz fassen, nahm Hermann die Plattfische wieder aus dem Eimer und warf sie zurück in die Wanne. »Was habt ihr euch dabei gedacht?« Nanning wagte es und presste die Worte hervor. »Ich brauch die Schollen zum Tauschen. Sind doch Amrum-Geld. Meine Mutter braucht mit ihrem Bauch...« Beim Anblick Sam Gangsters blieben ihm die Worte im Hals stecken. Er wusste, dass ihr Nachbar sich zwar mit Tante Ena gut verstand, Nannings Mutter aber nicht leiden konnte. Wenn sie sich auf der Straße oder zwischen den Häusern begegneten, zumindest wenn Nanning in der Nähe war, tat Sam Gangsters so, als wäre Nannings Mutter Luft. Unangenehm riechende Luft. Exakt mit diesem Ausdruck sah der Alte jetzt auf Nanning hinab. In seinen nächsten Worten allerdings lag neben der eindeutigen Ablehnung auch eine gewisse Milde, die Nanning nicht entging. »Hast sie lieb, die alte Nazi-Hexe, nicht?« Die Beleidigung überrumpelte Nanning. Er ließ sich aber nichts anmerken. Stattdessen sah er Sam Gangsters an, achtete darauf, dem Alten von da unten im Boot in die Augen zu sehen, nicht zu blinzeln. Gleichzeitig sah er im Augenwinkel, dass Hermann aufgehört hatte, die Schollen zurückzupacken. Zu gespannt schien der Freund, was Nanning erwidern würde, was er sich Sam Gangsters gegenüber trauen würde. Nach einem Moment, in dem nur der Wind und das Glucksen des Wassers unter dem Boot die Stille durchbrachen, sagte Nanning: »Ist meine Mutter.« Ein weiterer wortloser Moment verging, in dem Sam Gangsters und Nannings Blicke ineinander verfangen waren. Schließlich aber wich die Härte aus dem Gesicht des Alten. Er schnalzte mit der Zunge und nickte, als habe er eine Meinungsverschiedenheit verloren und eingesehen, Unrecht gehabt zu haben. Mit einer flüchtigen Bewegung zeigte er auf das Boot, auf die Plattfische und wandte den Blick ab. »Na, dann nimm sie mit.« Während Nanning Hermann half, die Schollen wieder in die Eimer zu werfen, fiel ihm die Tafel Schokolade ein, die Sam Gangsters ihm geschenkt hatte. Trotz allem, was der über Nannings Mutter gesagt hatte, sie hatten seine Jolle benutzt, ohne um Erlaubnis gefragt zu haben. Und plötzlich kam es ihm nicht mehr richtig vor, diese seltene und eigentlich verbotene Köstlichkeit zu behalten. »Ich tu die Schokolade nachher auf deine Türschwelle.« Der Seitenblick Hermanns entging Nanning nicht. Er hatte seinem Freund nicht einmal davon erzählt. Wie hätte er auch erklären sollen, woher er amerikanische Schokolade hatte? »Wozu das?« Sam Gangsters blickte auf ihn herab. Er zog eine Augenbraue hoch. »Zur Strafe. Fürs Boot.« Sam Gangsters winkte ab. »Die behältst du mal schön und teilst die mit Hermann. Gibst deinem Little Brother und deiner Tante auch was ab. Kannst sogar deiner Mutter was geben. For all I care.« Dann half er den beiden, indem er die Eimer entgegennahm und Nanning und Hermann hoch auf die Mole zog. »Und nun macht, dass ihr Land gewinnt.« Sam Gangsters sprang in sein Boot, als wäre er gar nicht so alt, wie er aussah, sondern immer noch der junge Cowboy von dem Foto. Er setzte sich auf die Ducht, griff sich einen Eimer und fing an zu pützen. Hermann und Nanning machten sich auf den Weg nach Hause. Die schweren Eimer bebten vor Amrum-Geld. Sie waren fast auf der Höhe der Vogelkoje, konnten die Fangstation bereits sehen, als etwa 10 Meter vor ihnen plötzlich eine Gruppe von 8 Jungs einen flacheren Dünenabhang hinuntertrabten. Sie stellten sich Nanning und Hermann in den Weg. Nanning erkannte sie sofort als die Jungen vom Festland, und mitten unter ihnen war da wieder dieser Junge, dessen Blick sich vor ein paar Tagen auf Tessas Hof mit Nannings gekreuzt hatte. Derselbe Junge, der auf dem Schulhof mit dem Finger auf Nanning gezeigt hatte. Wie der Junge und seine Freunde sich Hermann und Nanning näherten, kam er Nanning mindestens einen halben Kopf größer und auch älter vor, als Nanning ihn zuvor eingeschätzt hatte. Er war bestimmt schon 14 oder 15 Jahre alt. In einem Halbkreis stellten die fremden Jungs sich vor Hermann und Nanning auf. »Was habt ihr da in den Eimern?« Nanning sah zu Hermann, ohne den Kopf zu bewegen. Seine Schultern und Hüften waren erstarrt. Nanning meinte zu sehen, dass Hermann ihn im gleichen Moment ebenfalls aus den Augenwinkeln ansah. Keiner von beiden sagte etwas. Der Junge, der wohl der Anführer der Gruppe war, hob das Kinn. »Das hier ist unser Revier. Ihr dürft hier nicht durch.« Er zeigte auf den Weg, den sie Hermann und Nanning gerade abschnitten. »Zur Strafe müsst ihr uns die Fische lassen.« Als wäre Nanning in beiden Ohren gleichzeitig eine Ader geplatzt, wurden sie sofort heiß. Bevor er diesen Jungs seine rechtmäßig gefangenen Schollen, Amrumer Schollen, überließ, würde er eher noch den ganzen Weg zurück nach Steenodde gehen, um sie doch Sam Gangsters zu überlassen. Weil die anderen sie so eng einkesselten, konnte Nanning keinen Schritt auf sie zumachen. Stattdessen lehnte er sich vor, das Kinn erhoben. Ein mulmiges Gefühl hatte er trotzdem dabei, aber das konnten sie sich nicht gefallen lassen. »Ihr seid auf unserer Insel. Das ist unser Revier. Also lasst den Unsinn!« Nanning musste sich gehörig anstrengen, seine Augen nicht in Erwartung eines Kinnhakens zusammenzukneifen. Ein Schlag aber folgte. Allerdings in Nannings Magengrube, kurz und aus der Hüfte gefeuert. Nanning krümmte sich. Seine Finger ließen den Eimer los, der dumpf auf den Boden prallte. Nanning entfuhr ein pfeifendes Keuchen. Es fühlte sich an, als dränge eine Druckwelle sämtliche Luft von unten nach oben aus Lungen und Luftröhre. »Willst du auch?« Nanning strengte sich an, den Kopf zu heben. Er bekam schon wieder Luft. Er hörte nur, wie auch Hermanns Eimer auf dem Boden landete. In der nächsten Sekunde hatte Hermann den Anführer der Gruppe schon gegen 2 seiner Freunde geschubst. »Los, Nanning, renn!« Sie schnappten sich ihre Eimer und rannten los. Nicht in die Richtung, aus der sie gekommen waren, sondern nach Westen, direkt in die Dünen. Sobald sie die äußersten Dünen umliefen, fegte Nanning und Hermann der kräftige Westwind entgegen. Gegen die Böen anjapsend rannten sie, abseits der wenigen ausgetretenen Pfade, durch das Geflecht von Heidekraut und Krähenbeere. Sie übersprangen rutschige Moosstellen und wichen, Hermanns gerufenen Hinweisen folgend, den zahlreichen Stolperfallen wie Kaninchenbauten aus. Vögel stieben vor ihren geschundenen Füßen auf. Nanning riskierte einen Blick nach hinten. Die Gruppe war ihnen auf den Fersen. Allerdings stolperten die Jungen immer wieder über die natürlichen Hindernisse der Dünentäler oder wurden durch augenblicklich nachgebende sandige Stellen an den Abhängen ausgebremst. Nanning lief eine durch Strandroggen und Sandsäcke relativ sicher passierbare Düne hinauf. Auf einmal ein Schrei hinter ihm. Als er sich umdrehte, sah er eine meckernde Brandgans, die sich mit heftigen Flügelschlägen gen Himmel arbeitete. Dort, wo sie gestartet war, kniete Hermann am Boden. Die Ente und er mussten sich gegenseitig erschreckt haben. Hinter Hermann, der Eimer lag umgekippt dort, flappten die Schollen erschöpft auf dem Boden. Hermann griff sich den Eimer und begann, die Fische einzusammeln. Nanning biss sich auf die Unterlippe. Der Anblick des zurückgefallenen Jungen schien ihren Verfolgern Mut zu machen. Nanning sah sich gehetzt um. Er stand oben auf der Düne. Der Seewind ließ ihm die Augen tränen. Da war nichts, was er tun konnte. Nichts, womit er die Flüchtlingsjungs ablenken konnte. Sie holten Hermann ein. Der schaffte es nur noch, die Arme schützend hochzureißen. Dann verdeckte die auf ihn eindreschende Gruppe den Freund.
»Hey«, schrie Nanning aus voller Kehle, »lasst ihn los, denn lass ich auch den Eimer hier stehen.«
Die Jungen hielten inne, sahen zu Nanning auf dem Dünenkamm hinauf. Er konnte beobachten, wie sie sich berieten.
»Kannst gehen. Die Fische lässt du hier«, rief ihr Anführer.
Sie gaben Hermann Raum, und dieser stemmte sich hoch und kippte seinen Eimer aus. Dann trottete er leicht hinkend auf Nannings Düne zu, der Anführer und drei andere Jungs als Eskorte bei ihm. Auch Nanning schüttete seinen Eimer aus. Die Schollen landeten im Sand. Ihre nur mehr schwachen Regungen wirkten, als wollten sie sich mit allerletzter Kraft im Sand verstecken, so wie sie es aus ihrem natürlichen Lebensraum am Meeresboden kannten. Nanning streckte Hermann den Arm entgegen und zog ihn hoch auf den Kamm. Hermanns Lippe war aufgeplatzt, darauf leuchtete ein dunkelroter Punkt. Die Haut seiner rechten Wange war verfärbt wie Fallobst. Nanning nahm dem Freund den Eimer ab, nahm beide Henkel in eine Hand und legte ihm einen Arm um die Hüfte, um ihn zu stützen. Nanning blickte sich ein letztes Mal um. Die Jungsgruppe machte sich in Richtung Osten davon. Die Arme voller Raubgut. Mit hängenden Köpfen und leeren Eimern trotteten Nanning und Hermann durch die Dünen.
»Sam Gangsters, hm?«
»Ja, na ja.« Hermanns Gesichtsausdruck verriet, dass er mit dieser Antwort nicht gerade zufriedengestellt war.
»Und von der Schokolade? Hat's noch vor, mir davon zu erzählen?«
»Schon.« Hermann sah ihn eine Sekunde lang an. Er schien Nannings Aussage auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen.
»Na denn«, sagte Hermann in abfälligem Ton und drehte sich um. »Ich hab bloß versprochen, dass ich keinem was sag.«
Nach einer für Nanning gefühlten Ewigkeit sagte Hermann,
»Ja, denn ist das so.« »Hat schon vorgehabt, die Schokolade mit dir zu teilen.«
Hermann machte eine Kopfbewegung, als wolle er ausspucken, ohne aber tatsächlich zu spucken.
Nach kurzer Zeit sagte er, »Mit wem wolltest du die Schollen denn tauschen?«
Die Gedanken, die sich Nanning darüber noch gar nicht gemacht hatte, kamen jetzt.
»Mein Onkel Jessen auf Föhr ist Vorstand in der Partei. Der kennt jeden. Der kommt sicher an alles, was man braucht.«
»Hm«, machte Hermann, blieb stehen und ließ den leeren Eimer in seinen Fingern hin und her wackeln.
»Opa Arjan sagt, Kaninchen in Weißweinsoße schmeckt richtig gut.«
»Nee, das machst du nun mal selbst«, sagte Opa Arjan, ohne dass er Hermann oder Nanning dabei ansah.
Hermann gab Nanning einen Klaps in die Seite und der hielt Opa Arjan den Sack geöffnet hin. Dieser holte das Kaninchen an den Löffeln raus und besah es sich von oben nach unten. Dann drehte er sich um und betrat den niedrigen Schuppen in der hinteren Ecke des Hofs. In diesem Schuppen hatte er wohl mehr Zeit verbracht als in seinem Haus, dachte Nanning. Der Schuppen war mit allerlei Gerätschaft gefüllt. Von der Decke hingen Haken, Taue und Reusen.
»Hol mein Schleifstein, hinten bei den Sensen.«
In einer der Lederscheiden, die zwischen den Feld- und Handwerkszeugen an der Wand hingen, befand sich ein Schleifstein. Nanning ließ seine Augen für einen Moment über die Fotografien schweifen. Hauptsächlich schienen es Fotos von zusammenstehenden Männern vor oder auf Schiffen und in Häfen zu sein. Als er sich umdrehte, fiel ihm in dem Regal über der Werkbank ein sonderbarer, rechteckiger Kasten auf, mit Drehknöpfen und Schlitzen, die sich über die komplette Front zogen, daneben so etwas wie eine kleine Uhr hinter einer Glasscheibe. Bevor er zu Opa Arjan und Hermann zurückging, wagte er noch einen letzten, hastigen Blick. Es handelte sich bei dem Kasten um ein Radio, da war Nanning nun sicher. Opa Arjan nahm ihm den Schleifstein aus der Hand, sobald Nanning in Reichweite war. »Was ist das für ein Radio da hinten?«
»Da hinten ist kein Radio«, sagte Hermann. »Guck her!«
Opa Arjan hielt Nanning Schleifstein und Messer vor die Augen. Angewinkelt zog er das Messer mehrmals über den Stein. Dann gab er beides Nanning, der Hermann noch immer ansah.
»Das ist ein Radio!« »Jetzt sehen wir erstmal zu, dass deine Mutter ihr Karnickel kriegt.«
Opa Arjan klopfte mit einem Finger auf den Schleifstein in Nannings Hand, und Nanning machte genau das nach, was Opa Arjan ihm gezeigt hatte, bis der beschloss, das Messer sei nun scharf genug. Eine Welle der Übelkeit überlief ihn. Gleichzeitig klammerte er sich an dem Gedanken fest, dass sie das Fleisch brauchten. Unbedingt.
»Na denn, wird das wohl nix.«
Nanning presste die Lippen aufeinander und öffnete die Haut des Tiers mit einem ersten Schnitt.
»Na guck, geht«, sagte Opa Arjan.
Er ermutigte Nanning weiterzumachen. Schnitt für Schnitt arbeitete der sich um den Bauch des Tiers, so dass bald ein breiter Grenzstreifen violett glänzenden Fleischs hervorschimmerte. Er hatte erwartet, dass er seine ganze Kraft ins Abziehen würde legen müssen, wenn er überhaupt kräftig genug dafür wäre. Doch es fiel ihm leichter als gedacht. Nur auf das Geräusch der sich vom Fleisch lösenden Hautschicht und wie sich das Abziehen anfühlte, war er nicht vorbereitet gewesen. Er meinte die Vibration jeden einzelnen Millimeters Haut, die sich ablöste, genau fühlen zu können. Ihm wurde flau. Während sich Nanning vor dem Schuppen die Hände mit ausgerupftem Gras abwischte und mit ein paar ausgiebigen Atemzügen der frischen Seeluft versuchte, seiner Übelkeit Herr zu werden, hörte er ein Hämmern aus dem Schuppen. Als er wieder hineinging, schlug Opa Arjan den letzten Nagel durch das Kaninchenfell in ein Brett, auf dem Dutzende von Nagellöchern sichtbar waren.
»Wie ein Seehund!«
Es rutschte ihm einfach raus, und Nanning verfluchte sich augenblicklich selbst.
»Wie kommst du da drauf?«
»Das ist doch ein Radio da hinten, nicht?« versuchte er abzulenken und deutete zur Werkbank. Nanning entging nicht, dass Hermann aufsah.
»Mann, Opa!« »Besser er fragt mich als sonst einen.«
Opa Arjan legte Nanning die Hand auf die Schulter. Sie war schwer, und Nanning spürte ihre Wärme.
»Wenn ich dir was erzähle, kannst du das keinem weitererzählen.«
»Kann er!« Hermann legte die Hand auf Nannings freie Schulter und beugte sich vor.
»Man muss auch ein Geheimnis bewahren können«, ahmte er Nanning nach. »Hat er selbst gesagt.« »Kannst du das?«
»Kann ich.«
»Kannst das auch schwören?«
»Ja.«
»Dann versuch mal.«
Nanning stellte sich stramm vor Opa Arjan und Hermann. Er war im Begriff, den rechten Arm zu heben, korrigierte sich aber noch in der Bewegung und legte sich die Hand aufs Herz. Dann hob er den linken Arm, die Handfläche von sich weggewandt.
»Ich schwöre, dass ich keinem erzähle, was Opa Arjan mir sagt.«
Opa Arjan machte einen zufriedenen Eindruck. Er setzte sich mit halber Backe auf die Ecke der Werkbank, verdeckte das Radio hinter sich, die Hände übereinander auf dem Oberschenkel.
»Warum ist dein Opa nach New York?«
Nanning machte ein paar Schritte, dachte nach. Er wusste, dass viele Amroma ausgewandert waren. Opa Ajan war es, der Hermann und ihm schon einmal davon erzählt hatte. Alles hatte im vorigen Jahrhundert begonnen, als Schleswig und Holstein zu Preußen kamen. Da begann die erste Auswanderungswelle nach Amerika. Aber das war nicht der Grund, warum sein Großvater nach Amerika gegangen war. Nach ein paar gedrehten Runden blieb Nanning stehen und hob den Kopf. Weil er Dollar verdienen wollte. Musste, Nanning, musste. Was solltest du denn auf diesem Brocken Geest, den irgendein Riese in die Nordsee geschmissen hat? Was konntest du hier denn Geld verdienen? Wir sind alle rüber. Tessas Vater Rasmus, Boy Kröger, ich, alle. Und unsere Söhne auch. In Amerika sind mehr Amroma als auf Amrum. Mein Sohn Tewe, Hermanns Onkel Tewe auch. Dein Onkel Theo. Er lehnte sich nach hinten und langte nach einer der Fotografien von der Wand. Hier. Nanning nahm das in schmucklosem Holz gerahmte Foto entgegen. Er erkannte einen etwas jüngeren Opa Ajan. Und daneben? Nanning konnte es kaum fassen. Sitting Bulls treuer Mustang. Onkel Theo. Sie hatten einen Arm über die Schultern des anderen gelegt und schienen dem Fotografen etwas zuzurufen. Ihre Augen funkelten auch im Schwarz-Weiß des ausgeblichenen Fotos bis in die Gegenwart des Schuppens hinein. Nanning war drauf und dran, Opa Ajan zu fragen, ob er das Foto behalten dürfe. Doch weshalb sollte der ihm das erlauben? War doch schließlich Opa Ajan auf dem Foto mit Onkel Theo und nicht Nanning. Er reichte es Opa Ajan zurück und erinnerte sich daran, dass dieser ihm ja ein Geheimnis versprochen hatte. Nanning hoffte, dass es etwas mit Onkel Theo zu tun hatte. Denn kämpfen mehr Amroma bei den Amerikanern als bei der Wehrmacht. Ist das das Geheimnis? Fast. Mein Sohn Tewe ist amerikanischer Soldat. Welche von den Jessens auch? Opa Ajan nickte. Auch. Gegen Deutschland? Die Vorstellung, dass ein Jessen gegen Deutschland kämpfte, war für Nanning nur schwer zu fassen. Gegen Deutschland, ja. Aber Angst um meinen Sohn habe ich trotzdem. Opa Ajan blickte zur offenstehenden Tür. Erst dachte Nanning, er hinge nur seinen Gedanken an den Sohn nach, aber dann sah er in die Augen des alten Mannes. Er starrte nicht etwa vor sich hin, sondern sah auf eine Weise zur Tür, dass es schien, als hoffe er, gegen besseres Wissen, Tewe stehe jeden Moment im Türrahmen. Wie ich bei meinem Vater. Opa Ajan holte das Radio und stellte es neben sich auf die Werkbank. Siehst du? Deshalb will ich wissen, was mit der US Army los ist. Er drehte an einem der Knöpfe. Es knackte und aus dem Radio drang leise das Zusammenspiel von Blechbläsern. Im Hintergrund das tänzelnde Plinkern eines Pianos, das seine Mutter so nie spielen würde, dachte Nanning. Opa Ajans hornhäutiger Zeigefinger tippte im Takt mit. Auf einmal begannen die Bläser sich zu jagen, sich übereinander zu schieben. So etwas hatte Nanning noch nie gehört. Kein Marsch klang so, keine Komposition Franz Schuberts. Schließlich kam das ganze Orchester noch einmal zusammen und legte sich für einen letzten kurzen Kraftakt ins Zeug. Eine blecherne Stimme tönte plötzlich aus dem Radiolautsprecher. »These are the American Forces Networks.« Ein Klicken und die fremde Stimme erlosch. Sekunden vergingen, in denen niemand etwas sagte oder sich rührte, bis Nanning schließlich zu Opa Ajan aufsah. »Feindsender?« Opa Ajan erwiderte seinen Blick, ohne dass sich auf seinem Gesicht etwas ablesen ließ, und sagte in ruhigem Ton, »Ja, Feindsender. Wehrkraftzersetzung.« Der Volksempfänger in der Küchenecke plärrte so laut, dass Nanning sich schon vorstellte, wie ein verschlafener Sam Gangsters im Haus nebenan entnervt die Fensterläden zuknallte. Der Hörfunksprecher berichtete von der eisernen Verteidigung des Großdeutschen Reiches. Es klang wichtig. Aber Nanning fiel es schwer, sich auf die Worte zu konzentrieren. So laut sie auch tönten, herrschte in der Küche doch ein ebenso reges wie heiteres Treiben. Ein Festmahl sollte es werden. Seit Nanning das aus der Decke geschlagene und ausgenommene Kaninchen mitgebracht hatte, war die Laune im Haus so gelöst wie lang nicht mehr. Während Tante Ena das tote Tier zerlegte, hatte seine Mutter Kartoffeln geschält. Anschließend standen die Schwestern gemeinsam am Herd. Nanning hatte ihnen die ganze Zeit über still zugesehen, während Macca am Küchentisch herumgeturnt war und vergeblich versucht hatte, Nannings Aufmerksamkeit zu erregen. Ihre Mutter und Tante hatten Scherze gemacht und Schulter an Schulter miteinander gelacht. Ein-, zweimal steckten sie die Köpfe zusammen. Das Essen war fertig. Macca, der wie immer zwischen Wand und Tisch saß, damit er nicht ständig aufstand und herumrannte, konnte vor lauter Vorfreude kaum stillhalten. Im Radio ging es nun um den Volkssturm und dessen Kampf um Berlin. Nanning schnappte die Worte Tapferkeit und Standhaftigkeit im Angesicht der russischen Horden auf. Tante Ena trat vor den Volksempfänger. »Und nun sperren wir den Krieg einfach aus!« Die Radiostimme verlor sich im gleichen statischen Rauschen, aus dem kurz darauf der Refrain von Lala Andersens »Der Junge an der Reling« erklang. Nanning erkannte die Stimme der norddeutschen Sängerin sofort. Ihr Lilli Marleen schallte unaufhörlich aus sämtlichen Radiolautsprechern, ließ die Leute schwelgen und machte sie ganz schwermütig. Ihm aber gefiel das Lied vom Jungen, der auf hoher See zu Hause ist, besser. Bevor sie sich setzte, tat Tante Ena jedem auf. Sie behandelte die Teller mit ungewohnter Sorgfalt. Die Kristallgläser waren randvoll mit frischem Wasser. Die Mutter und Ena hatten entschieden, dass Nannings Jagderfolg ein Anlass war, der gutes Geschirr erforderte. Die Mutter strich die Tischdecke glatt, bevor vor ihr ein gefüllter und dampfender Teller landete. »Ich erhebe mein Glas auf unseren erfolgreichen Jäger, Nanning«, sagte sie. »Und auf mich!« Macca erhob sich und ihre Mutter bedeutete ihm mit der Hand, sich wieder zu setzen. »Und auf dich, mein Frechdachs!« Sie stieß ihr Glas an Maccas an, das noch auf dem Tisch stand. Schnell griff er danach. Nanning ging schon in Hab-Acht-Stellung, um es schlimmstenfalls auffangen zu können. Auf gar keinen Fall wollte er zulassen, dass sein ungestümer kleiner Bruder ihnen das Festmahl vermieste. Aber Macca ließ das Glas nicht fallen und forderte ein zweites Zuprosten. Mit hellem Klang stießen die Gläser ein zweites Mal gegeneinander. Danach erhob die Mutter ihres erneut und blickte einen nach dem anderen in der Runde an. »Prost!« »Prost!« antworteten Tante Ena und Nanning gleichzeitig. Natürlich war Macca der Erste, der einen Happen im Mund hatte. Sein genussvolles Summen beim Kauen des Kaninchenfleischs gab den Grundton für den Rest der Familie vor. Die Mahlzeit verlief größtenteils wortlos. Tante und Mutter schienen mehr als zufrieden damit, sich das Essen schmecken zu lassen und der Musik des Volksempfängers zu lauschen. Je länger aber Nannings Aufregung, die das Vorzeigen seiner Jagdbeute und die überraschten und erfreuten Gesichter ausgelöst hatten, Zeit hatte sich zu legen, umso mehr schob sich das Foto von seinem Onkel Theo und Hermanns Opa über die Szene. Er dachte an die gute Stube des Hauses, die einem Familienmuseum glich. Verstohlen sah er zu den Frauen am Tisch. Beide schienen immer wieder den eigenen Gedanken nachzuhängen, kehrten aber stets schnell an den Tisch zurück und lächelten versöhnlich durch jedes Kauen hindurch. Ein passenderer Zeitpunkt würde sich nicht ergeben, dachte Nanning. Warum hängt bei uns eigentlich kein Bild von Onkel Theo? Nanning sah zwischen Mutter und Tante hin und her. Die tauschten Blicke aus. »Wie kommst du auf den?« »Er hängt bei Opa Arjan in der Werkstatt.« »Ich möchte diesen Namen nicht noch einmal in diesem Haus hören. Hast du das verstanden?« »Lass deinen Ärger nicht an dem Jungen aus, Hille.« Schweigend aßen sie weiter. Nanning verstand nichts. Dass seine Mutter ihn so angefahren hatte, hätte ihn normalerweise mehr mitgenommen. Doch diesmal war er fast schon sauer auf sie, und er verstand nicht, warum der Name Onkel Theo ein solches Tabu im Haus war.
Torben Kessler war das mit der 6. Folge aus dem Roman Amrum von Hark Bohm und Philipp Winkler. Das Buch ist im Ullstein Verlag erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Diese Folge finden Sie online bei uns und auch in der NDR Kultur App. Und die 7. Folge hören Sie morgen hier auf NDR Kultur, wie immer um 8:30.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Felix Sprung. Am Oberlandesgericht in Frankfurt am Main beginnt heute der zweite Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder der sogenannten Reuß-Gruppe. Sie sollen geplant haben, die Bundesregierung zu stürzen. Es ist einer der größten Terrorprozesse in der Geschichte der Bundesrepublik. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Johanna Adjale.
Es geht um Terrorismus, Hochverrat, Waffenarsenale und Feindeslisten. Den 9 Angeklagten wird vorgeworfen, Mitglied in einer terroristischen Vereinigung gewesen zu sein. Sie sollen geplant haben, den Bundestag zu stürmen. Ihr Ziel war es demnach, die Macht an sich zu reißen. Kopf der Gruppe soll der Unternehmer Heinrich der 13. Prinz Reuß gewesen sein. Der hätte dann am Ende auch neues Staatsoberhaupt werden sollen. Ende April hatte in Stuttgart schon die Verhandlung gegen den sogenannten militärischen Arm der Gruppe begonnen. Insgesamt gibt es 3 große Prozesse gegen 26 Angeklagte.
Deutschland schließt sich der heftigen Kritik aus den USA.